Hallo und herzlich willkommen zum Product Engineering Podcast. Mein heutiger Gast ist Dr. Ulrich Ehmes, CEO von Theon. Theon ist ein Berliner Startup, das Schwefelbatterien entwickelt. In der Folge erzählt er uns, welche Vorteile Schwefelbatterien haben und wie der Übertrag der Forschung in ein Produkt funktioniert. Los geht's! Hallo, guten Tag, Ulrich!
Hi Gregor, ja, vielen Dank für die Einladung und die Gelegenheit, dass wir Theons Schwefelkristallbatterie heute hier vorstellen dürfen.
Ja, ich freue mich sehr drauf und sehr schön, dass du dir die Zeit nimmst und heute dabei bist. Erzähl uns doch gleich mal einmal, wer du bist, stell dich unseren HörerInnen vor und auch die Firma Theon und was ihr baut.
Ja, ich bin also, da muss ich die Hörerschaft enttäuschen, bin kein Chemiker, ich bin Elektroingenieur, habe in Darmstadt und Lausanne studiert und war dann die ersten 14 Jahre meines Berufslebens bei Leica Camera und durfte das Werk in Portugal leiten. Fantastisches Werk und viele wissen das nicht, dass die tollen deutschen Kameras und Ferngläser vollstufig in Portugal hergestellt werden. Das war meine Aufgabe, da habe ich gelernt, eine Produktion effizient zu leiten, die KIC-Themen und permanente Prozessoptimierung. Und dann war ich 2 Jahre kurz in der Textilindustrie bei einem Weltmarktführer für Textilnadel und ab 2010 dann bin ich in die Batteriebranche gewechselt, der ich heute noch gerne angehöre und habe bei Leclanchet als COO gestartet, um eine der ersten Lithium-Ionen-Batteriezellfabriken in Deutschland zu bauen, in Willstedt. Halbes Jahr später war ich CEO, da hatte ich dann 2 Projekte, das Werk zu bauen in Willstedt und das Geld zu finden, um das Werk zu bezahlen. Was uns dann gelungen ist 2012, 2014 war dann mein Projekt gemacht, wir hatten Kunden und dann habe ich mich selbstständig gemacht als Berater und hatte sehr viele Projekte, sehr viel mit der Firma Manz. Ein großes Projekt geleitet für Apple, für eine neue Generation, Zellassemblierungsmaschinen. Und dann eine Reihe weiterer Projekte, bis dann Egon Zehnte an die Tür geklopft hat vor 5 Jahren und hat gesagt, es gibt da einen tollen Startup in Berlin, Lithium-Schwefel-Batterie, wäre das was für Sie? Ja, und dann habe ich meine Due Diligence gemacht, wie ein Investor das auch tut. Mhm. Erst eine technische mit Marek, dem Co-Founder von Theon, und dann mit Lukas Gadowski, dem Hauptinvestor. Und beide haben mich so begeistert von dem Projekt, dass ich gesagt habe, ich mache das. Und jetzt bin ich seit ziemlich genau 4 Jahren an Bord als Geschäftsführer.
Wow, das ist ein sehr spannender Weg. Vielen Dank. Auch toll, dass du heute da bist. Was ist denn das Besondere jetzt bei Theon, bei deiner aktuellen Aufgabe?
Ja, das Besondere ist erstmal, vielleicht gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Wie kam es überhaupt dazu, dass es Theon gibt? Unser Gründer Marek Slavik hat sich vor 10 Jahren gedacht, es kann doch nicht sein, dass die Lithium-Ionen-Batterietechnologie jetzt das Letzte ist. Diese Entwicklung, die liegt ja schon 30 Jahre zurück, als Sony dann in den 90er Jahren die Technologie für ihre Camcorder entwickelt hat. Und mit dieser Technologie fahren wir heute in unseren Elektrofahrzeugen herum. Mhm. Und Marek hat sich dann überlegt, er ist Materialwissenschaftler von Haus aus, es muss doch andere Materialien geben, die leichter verfügbar sind, leichter, günstiger und auch sicherer und die nächste Disruption erlauben im Batteriebereich. Und da hat er sich das Periodensystem vorgenommen und kam relativ schnell zum Schluss, wir müssen die Kathodenmaterial, Nickel, Mangan, Kobaltoxid ersetzen durch Schwefel. Mhm. Und so kam es. Das heißt, Marek hat schon vor 10 Jahren angefangen, die Technologie zu entwickeln. Und nach 5 Jahren hat er gesagt, ich hab's. Und hat die Firma Theon gegründet in Berlin, zusammen mit 2 Partnern. Und Lukas Gradowski ist dann eingestiegen. Und das ist im Prinzip Nomen est omen, Theon bedeutet im Griechischen Schwefel. Das ist eigentlich der Hauptbestandteil unserer Batterietechnologie.
Ja, das ist ja spannend. Und wie viel, also du hast jetzt gesagt, quasi es wird sicherer, es wird günstiger und die Kapazität steigt. Das klingt ja erstmal total fantastisch. Was sind denn da die Vorteile, die Schwefel eben bringt?
Ja, Schwefel ist erstmal ein Abfallprodukt aus der Ölindustrie, aber auch aus anderen Prozessen. Es werden jedes Jahr 80 Millionen Tonnen an Schwefel produziert. würden wir alle Batterien dieser Welt 2030 zum Beispiel mit unserer Technologie bauen wollen aus Schwefel, bräuchte man nur 5 Millionen Tonnen von diesen 80 Millionen. Das heißt, es ist ein Abfall, es ist weltweit verfügbar, es gibt keine geopolitischen Einschränkungen, was ja heutzutage ein Riesenvorteil ist. Dadurch, dass es Abfall ist, ist es extrem günstig. Mhm. Wir zahlen heute 20 Cent pro Kilogramm. Wow. Im Vergleich 20 Euro pro Kilogramm für Nickel, Mangan, Kobaltoxid. Mhm. Ist natürlich viel, viel teurer. Es kommen aber noch zwei weitere wichtige Eigenschaften dazu. Schwefel wiegt nur ein Fünftel des Gewichts von Nickel, Mangan, Kobaltoxid, also NMC. Ich kürze das jetzt mal weiterhin ab. Und man kann natürlich dadurch sehr leichte Batterien bauen. Und dadurch, dass wir keine Oxide, also auch keinen Sauerstoff in der Kathode haben, haben wir auch nichts, was nachher ein Thermal Runaway verursachen kann und ein Feuer befeuern kann. Also das sind fünf Eigenschaften, die dieses Material prädestinieren, um es in der Batterie einzusetzen.
Ja, das ist natürlich spannend. Ich kann mir vorstellen, dass es auch eine Riesenherausforderung ist, das, das umzusetzen und zu bauen. Und du hast ja gesagt, quasi euer Gründer als Materialwissenschaftler hat sich damit eine ganze Weile beschäftigt, bevor es dann zur Gründung kam. Wie war das, in welchem Rahmen, wie ist das entstanden?
Ja, also Marek ist ein sehr, sehr begnadeter Materialwissenschaftler und ich glaube, er hat in seinem Leben 15.000 Publikationen gelesen und hat die alle in, und das war vor KI, und hat die alle in seinem Kopf so miteinander verknüpft, dass er so ein elegantes Konzept entwickelt hat, das einfach eine Riesenchance gibt, aus dem Schwefel die Energie herauszuholen, die man braucht, um die gravimetrische Energiedichte um den Faktor 3 zu erhöhen. Und das liegt an einer bestimmten Kristallstruktur, die wir verwenden, bevor wir diesen Schwefel in die Batterie einbauen. Und vielleicht muss ich jetzt auch mal über die Herausforderungen von Schwefel reden.
Ja, gerne.
Weil es ist zwar super leicht und super günstig, aber es hat auch ein paar Challenges. Als allererstes ist Schwefel ein Isolator. Und das ist jetzt erstmal wirr. Wieso nimmt man einen Isolator und packt die Batterie ins Muster leiten? Ja, deswegen machen wir den Schwefel auch leitfähig, indem wir den mit einem bestimmten Material beschichten und dieses Material dann auch verbinden. Wir nennen das Crosslinking, indem wir mit einer speziellen Wellenlänge dieses beschichtete Material und den Schwefel beschichten und dann verbinden die sich und bilden wie so einen leitfähigen Shell um unsere Kathode. Das nächste Problem, was Schwefel hat, wenn man Lithium-Ionen von der Anode in die Schwefelkathode hineinlädt, dehnt die sich aus um bis zu 79%. Aber keiner will ja eine Batterie haben, die atmet. Das heißt, man muss hier eine Vorkehrung treffen und wir nennen das eine volumetrische Vorausdehnung entwickelt. Das ist auch eine spezielle Bestrahlung, damit dehnen wir die Kristallstruktur aus, schrecken die schnell ab und damit bilden sich Räume, in denen sich die Lithium-Ionen einlagern können, ohne dass es nachher beim Laden und Entladen zu Volumenänderungen kommt. Und das sind ganz entscheidende Schritte, die gemacht werden müssen, damit das funktioniert. Und das dritte ist das Problem der Polysulfide. Polysulfid bedeutet, das ist der Shuttle-Effekt, dass sich beim Laden und Entladen der Schwefel im Elektrolyt auflöst. Man verliert ihn da drin, man kann ihn nicht mehr herausholen. Damit verliert die Batterie immer mehr an Kapazität. Und wenn man keine Vorkehrungen trifft, dann ist nach 20 Lade- und Entladezyklen die Batterie tot. Und das ist ja eher eine Primärzelle als eine Sekundärzelle. Das ist ja nicht das, was wir wollen. Und auch hier hat dieses Beschichten und Bestrahlen hat einen ganz entscheidenden Einfluss auf die Performance unserer Zelle, damit wir diesen Shuttle-Effekt überwinden.
Okay, und das ist dann in der Forschung gelungen, bevor es dann zur Gründung kam? Also waren das quasi die Schwierigkeiten, die eher zu überwunden hat, um dann zu sagen, jetzt sind wir so weit, dass es quasi praxistauglich wird?
Ja, das sind ja mehrere Schritte bei dieser Zellentwicklung. Als allererstes muss es mal im Kopf funktionieren und in einer Art Flussdiagramm belegt durch Publikationen und Veröffentlichungen, die schon mal in Teilaspekten nachgewiesen haben, dass diese Konzepte funktionieren können. Mhm. Und genau das hatte der Marek in den 5 Jahren entwickelt. Mhm. Und das ist auch das, womit er mich überzeugt hat. Ich meine, ich war damals schon über 12 Jahre in der Batterieindustrie tätig und mir war schon klar, eine nächste Disruption kann es nur über die Materialien gehen. Mhm. Und das, alles andere ist Evolution. Aber wir müssen wirklich diese Materialien, die wir heute haben, ersetzen. Und dieses Konzept hat Marek runtergeschrieben, mit Zeichnungen versehen, Prozesse definiert. Und damit hat er praktisch 2020 gestartet. Und ich bin dann Ende 2020, ich bin Anfang 2022 zu Theon hinzugestoßen. Mhm. Und wir haben dann angefangen, seine Ideen praktisch dann in die Tat umzusetzen, die Prozesse zu bauen und die ersten Materialien zu synthetisieren in Gloveboxes im Labor und dann nach und nach einzelne Prozessschritte aufzubauen, weil das, was wir hier verwenden bei der Elektrodenfertigung, sind Prozesse, die gibt es zwar in anderen Industrien, aber jetzt nicht unbedingt bei der Elektrodenherstellung. Mhm. Die mussten wir erstmal für uns entwickeln, Komponenten einkaufen und aufbauen und testen. Mhm. Und das ist uns gelungen. Erste Zellen waren Swatchlock-Zellen, die nächsten Zellen, die wir gebaut haben, waren Knopfzellen. Mhm. Und da konnten wir schon nachweisen, dass wir über 500 Lade- und Entladezyklen, also deutlich über die 20, erreicht haben. Und das ist jetzt der Ausgangspunkt, und da stehen wir jetzt. Mhm. Wir haben jetzt die ersten Pouchzellen gebaut, weil wir überführen jetzt die Technologie, die im kleinen, im Knopfzellenformat funktioniert hat, überführen wir jetzt in größere Flächen, weil letztendlich wollen wir ja auch zu größeren Zellen kommen, 20, 50 Amperestunden. Jetzt als erstes kommt mal eine einlagige Pouchzelle dran. Wie gesagt, die ersten sind gebaut, weil die ganzen Prozesse mussten wir jetzt erstmal von der Prozessierungsfläche vergrößern. Mhm. Und das ist genau der Prozess, wo wir im Moment drinstehen. Mhm.
Und bei 20, 50 Amperestunden ist ja schon relativ groß. Also ein modernes Smartphone hat irgendwas zwischen 5 und 10, richtig? Genau. Amperestunden. Das wäre ja, dann bereits erreicht sozusagen.
Ja, aber das ist das ultimative Ziel, in diese Größe zu gehen. Jetzt sind wir erstmal mit den nächsten Pouchzellen, die wir bauen. Das sind 250 mA bis 500 mA pro Lage. Ja, wir fangen einlagig an und bringen diese Technologie da hinein. Mhm.
Ja, spannend. Ich finde, also als Ingenieur quasi finde ich immer den Weg, den so ein Produkt nimmt, von quasi den wissenschaftlichen Veröffentlichungen zum Proof of Concept und dann quasi die den wirklichen Übertrag dieser Forschungsergebnisse in ein praktisches Produkt inklusive Herstellprozessentwicklung und so weiter, das finde ich super spannend. Kannst du darüber noch ein bisschen erzählen, wie auch dann die Firma gewachsen ist, welche Kompetenzen dann an Bord geholt wurden, um das zu schaffen?
Ja, und das ist eine ganz spannende Sache. Und ich würde noch mal einen Schritt zurückgehen. Als ich angefangen habe, waren wir ein sehr kleines Team. Wir waren 8 Mitarbeiter. Mhm. Und wir haben uns dann auch überlegt, wie müssen wir das Team jetzt aufbauen, damit uns das gelingt. Und das ist so, ich habe da so eine Formel im Kopf, das ist so eine Erfolgsformel. Das ist ein Produkt mit 4 Faktoren. Das erste ist, eine Vision zu haben. Mhm. Und unsere Vision ist, wir wollen die Welt besser machen mit Wissenschaft. Mhm. Und dreifache Energiedichte bei einem Drittel des Preises und einem Drittel des CO2-Fußabdrucks. Das ist unsere Vision, da wollen wir hin. Mhm. Und innerhalb der Gesetze der Physik. Und die gelten auch in Berlin-Adlershof. Der zweite Faktor ist Talent. Und da kommst du auf den Punkt, den du gerade angesprochen hast, das Team. Das ist ganz entscheidend, wie das Profil der Mitarbeiter, der Kollegen ist, die wir gefunden haben. Und zwar gibt es da 2 Aspekte. Einmal die technologische wissenschaftliche Kompetenz, aber auch den Mindset. Und klar, beides liegt gleich viel. Wir brauchen Mitarbeiter, die Lust haben, in einem Startup zu arbeiten, mit sehr viel Freiraum, aber auf den Punkt kommen und auch die Extrameile gehen wollen. Das ist schon eine hohe Anforderung, aber der Mindset ist extrem wichtig. Und uns ist gelungen, ein hervorragendes Team hier aufzubauen. Wir hatten letztes Jahr 6 offene Stellen und hatten über 2000 Bewerbungen.
Oh, wow.
Und das ist, da kann man natürlich wirklich sehr, sehr gut aussuchen. Und ich bin wirklich sehr stolz auf das Team, das wir mittlerweile aufgebaut haben. Dritter Faktor, Durchhaltevermögen. Es gelingt nicht immer alles auf Anhieb. Es geht auch mal was in die Hose und dann muss man noch mal eine Runde drehen und da darf man sich nicht entmutigen lassen. Ja? Und das ist ein weiterer Faktor, der ganz, ganz entscheidend ist. Aber sehr, sehr wichtig, er kommt jetzt, unser Hauptinvestor. Du brauchst einen Hauptinvestor, der wirklich die Vision teilt und auch die Chancen in der Technologie sieht. Und hier haben wir mit Lukas Skadowski den idealen Investor. Sehr erfolgreich, hat schon viele Unternehmen gegründet, hat auch schon Unternehmen verkauft und ist sehr stark investiert in Deep Tech. Und, und gerade er will die Welt besser machen mit Wissenschaft und ist sehr davon überzeugt, dass man volkswirtschaftlich nur dann einen Beitrag leisten kann, wenn man wirklich etwas in die industrielle Produktion überführt. Und wir passen mit unseren leichten Batterien sehr gut in sein Portfolio. Er ist sehr stark investiert in sehr viele Mobilitätsteams und vor allem auch in Luftmobilität, wo leichte Batterien ganz wichtig sind. So, diese Formel, Vision mal Talent, mal Durchhaltevermögen, mal Hauptinvestor, die muss funktionieren. Wenn da ein Faktor null ist, ist die Gleichung null. So, jetzt kommen wir zu unserem Team. Wir sind heute 27 Mitarbeiter hier am Standort, 14 Nationalitäten. Und wir sind hier in Berlin eigentlich ganz gut aufgestellt mit der Stadt. Die Stadt ist, zieht gute Leute an. Das ist ein Riesenvorteil. Ja, und wir haben eine Kombination aus Materialwissenschaftlern, Chemikern auf der einen Seite, aber auch Produktionsexperten auf der anderen Seite, weil es nützt mir nichts, wenn ich eine Zelle einmal im Labor aufbaue, sondern ich muss die Prozesse so definieren, dass sie skalierbar sind und nachher millionenfach mit niedriger Ausschussrate in der Fabrik hergestellt werden können. Und da bringt, das ist natürlich den Vorteil, den ich habe. Ich komme aus der Produktion, ich weiß, wie das ist, durch meine Zeit bei Leica, aber kenne aber auch die Herausforderungen durch die Leclanché-Zeit auch, in der Produktentwicklung, in der Elektrochemie, wie challenging das ist. Vor allem dauert Batteriezellentwicklung Zeit. Immer wenn ein Parameter verändert wird, muss ich wieder zyklieren. Und nicht zweimal, sondern hunderte Mal. Und das dauert Wochen. Und da braucht man natürlich auch einen Investor, der das versteht. Ja, und der nach wie vor das Ziel nicht aus den Augen verliert.
Ja, das glaube ich. Da muss man den langen Atem mitbringen. Und bis dann quasi das erste Produkt wirklich am Markt dann auch platziert werden kann, muss die Batterie immer weiter wachsen und die Herstellprozessentwicklung halt auch eben mitgezogen werden. Kann ich mir gut vorstellen. Was waren denn dann so Hauptherausforderungen, vor denen die Firma bisher stand und gemeistert hat? Und welche Herausforderungen würdest du sagen, sind die kommenden, die jetzt noch zu tun sind?
Also die ersten Herausforderungen waren sicher, den Theorieteil von Marek in die Praxis zu überführen. Wie ich gesagt habe, in Einzelaufbauten das nachzuweisen, dass die Materialien so verändert werden kann, dass sie nachher in der Zelle auch so funktionieren. Weil man muss die Materialien einzeln entwickeln, die Anode, die Kathode, das Elektrolyt, aber es ist dann doch ein holistisches System, was im Ganzen funktionieren muss. Ja. Und das ist schon eine Herausforderung, aber das ist uns ganz gut gelungen. Wie gesagt, wir haben mit der Kathode begonnen, haben dann die Anode, in unserem Fall ersetzen wir Graphit durch eine Lithium-Metall-Anode. Mhm. Jetzt hat Lithium-Metall auch Herausforderungen, über die haben wir noch nicht gesprochen. Mhm. Die lasse ich jetzt mal kurz einfließen. Und zwar ein Problem, was alle Feststoffbatteriehersteller haben, die benutzen nämlich auch Lithium-Metall-Anoden. Die haben die Tendenz zur Dendritenbildung. Das bedeutet, beim Laden, Entladen bilden sich kleine Nadeln und die können dann nachher den Separator oder das Festelektrik durchstechen und da gibt es einen Kurzschluss. Mhm. Ist uns auch passiert, als wir die ersten Zellen gebaut haben, da haben wir gesagt, das geht so nicht, wir müssen hier was verändern. Und dann haben wir eine eigene Lithium-Metal-Host-Anode entwickelt. Mhm. Host heißt hier, das ist ein Kunststoffgeflecht, das wir einmal leitfähig gemacht haben und dann einmal lithiophil mit zwei verschiedenen Beschichtungen und dann diese Struktur mit Lithium gefüllt hat. Das nennt man Prälithiierung. Mhm. Und dann hatten wir eine Anode. Und da, um die erstmal unabhängig zu testen, wie gut die ist, unabhängig von der Kathode, haben wir symmetrische Zellen aufgebaut und die zyklisieren lassen. Mit einer halben Stunde Laden, Entladen, also 2C für die Experten in der Zuhörerschaft. Und wir hatten keine Dendriten. Über 2000 Zyklen keine Dendriten. Und dann sind wir eine Stufe weitergegangen. Wir haben es bis zum Maximum getrieben. Mhm. Wir haben mit 15C geladen, entladen und selbst damit keine Dendriten. Das heißt, wir haben dann eine sehr, sehr leistungsfähige Anode gebaut, die eigentlich Probleme löst, die ganzen Feststoffbatteriehersteller haben. Und die zu unserer mit unserer Schwefelkathode kombiniert. So, der nächste Schritt ist jetzt die Optimierung des Flüssigelektrolytes, den wir noch verwenden in unserer ersten Zellgeneration mit dem Ziel 500 Wattstunden pro Kilogramm und 500 Zyklen. Wie gesagt, auf den 500 Zyklen sind wir schon. An den 500 Wattstunden pro Kilogramm arbeiten gerade. Das geht über das Elektrolyt, weil in dem Moment, wo die Gewichte von Anode und Kathode runtergehen, ist auf einmal die größte Massenkomponente des Elektrolyt. Und deshalb muss man das Elektrolyt im Vergleich zum Schwefel, man nennt das ES-Ratio, also das Verhältnis, Massenverhältnis von Elektrolyt zu Schwefel, muss man runterkriegen. Von 5 auf 4 auf 3, bei 3,5 hat man die 500 Wattstunden pro Kilogramm erreicht. Das ist unsere aktuelle Zellchemie. Du hast ja nach den Herausforderungen gefragt, die wir im Moment in unsere Pouchzellen bringen. Wir arbeiten aber bereits parallel an dem Ersatz des Flüssigelektrolyten durch einen Festelektrolyten, weil letztendlich kriegt man nur dann dieses ES-Ratio in die Nähe von 1, wenn man schweres Flüssigelektrolyt durch leichtes Polymer-Festelektrolyt ersetzt. Und damit hat man dann die Chance, eine gravimetrische Energiedichte von 1000 Wattstunden pro Kilogramm zu erreichen. Und das wird aber noch einen Moment dauern, bis wir da sind. Wir legen jetzt den Grundstein für diese Entwicklung mit unserer aktuellen Anoden-Kathoden-Kombination.
Wie ist es dann im Vergleich mit heutigen Batterien, wenn du sagst, gravimetrische Dichte von 1000 ist, was ihr anstrebt?
Genau, das ist klar, das kann man eigentlich nur beurteilen. Das kann man nur beurteilen, wenn man weiß, wo man heute liegt. Also, wenn wir wir wollen mit den 1000 Faktor 3 besser werden als State of the Art. Und wenn wir jetzt mal nur auf die gravimetrische Energiedichte schauen, dann ist die Kombination aus Graphit auf der Anode und Nickel-Mangan-Kobaltoxid mit dem Verhältnis 8:1:1 im Moment bei um die 300 Wattstunden pro Kilogramm.
Oh wow, okay.
Das kommt immer darauf an, wie die Zelle jetzt ausgelegt ist. Ist es eher eine Energiezelle oder ist es eher eine Powerzelle? Aber in dem Bereich. Es gibt natürlich auch erste Feststoffzellen, die über die 300 gehen. Aber der ganze Massenmarkt, EVs, was zurzeit gängig ist, sind 300 Wattstunden pro Kilogramm.
Ja, wow. Und wie ist eure geplante Timeline? die Batterien dann auch in den Markt einzuführen? Oder
genau,
in
also wir wollen, ja, ich habe ja schon, Setting Expectations, ich hatte ja schon gesagt, Batteriezellentwicklung benötigt Zeit.
Natürlich.
Das ist wie mit dem Gras, auch wenn man dran zieht, es wächst nicht schneller. Bestimmte Dinge brauchen Zeit. Wir wollen in dieser Dekade noch unsere Zellchemie in die Produktion bringen.
Mhm.
Und wir vom Geschäftsmodell planen wir Folgendes. Wir wollen Zellhersteller werden, vor allem für Märkte, und damit wollen wir auch beginnen, in denen das Gewicht eine besondere Rolle spielt und in denen auch das leichte Gewicht besonders gut bezahlt wird. Und das sind sicher alles, was mit der Luftfahrt, Aerospace, Drohnen, eVTOLs, elektrisches Fliegen zu tun hat. Das ist der Markt, mit dem wir beginnen wollen und für den wir auch am Anfang produzieren wollen. Ja. Der größte Markt wird mit Sicherheit der EV-Markt sein. Das ist aber auch traditionell ein Markt, der sehr lange braucht, bis er eine neue Technologie validiert hat. Das geht über A, B, C-Muster. Und das ist eigentlich unsere Produktionsstrategie, die wir gehen wollen. Parallel dazu planen wir aber auch, unsere Technologie zu lizenzieren. Weil wenn man sich die Gesamtproduktionskette einer Batteriezelle anschaut, besteht die ja am Anfang aus der Elektrodenfertigung für Anode und Kathode. Dann kommt die Zellassemblierung und dann zum Schluss die Formierung, also das allererste Laden und Entladen. Zellassemblierung und Formierung sind bei uns identisch zu State of the Art. Der Unterschied liegt eigentlich in der Elektrodenfertigung.
Ja.
Und wir planen eigentlich unsere Elektrodenfertigung, so wie wir sie geplant haben, zu lizenzieren, sodass man praktisch auch eine existierende Batteriefabrik umrüsten könnte mit unserer Technologie und praktisch die Elektrodenfertigung, die es heute gibt, ersetzen kann durch unsere Prozesse. Und damit hätten wir dann zwei Revenue Streams.
Ja. Ja, das würde bedeuten, dass aus heutigen Fabriken, wenn man quasi den vorderen Teil mit eurer Technologie ersetzen würde, dass dann hinten Lithium-Schwefel-Batterien rauskommen.
Exakt.
Wow.
Das ist der Plan.
Das wäre natürlich echt, echt spannend, weil das natürlich auch eine ganz andere Skalierung geben würde, die in Masse zu fertigen.
Genau. Aber das Thema Skalierung ist ein wichtiger Punkt und damit gehen wir zurück auf die vorgehende Frage. Was sind die nächsten Herausforderungen? Das ist genau das Thema Industrialisierung und Skalierung.
Ja.
Nachdem wir jetzt nachweisen, dass unsere Technologie in Knopfzellen funktioniert und jetzt in kleinen Pouchzellen funktioniert, ist dann der nächste Schritt in der Tat die Industrialisierung, weil dann gehen wir dann noch eine Stufe größer im Equipment, auch in der Fläche, und bauen dann hier am Standort eine kleine Pilotfertigung auf, sodass wir in der Lage sind, auch nachzuweisen, hey, Theons Technologie ist skalierbar.
Ja.
Und das ist ein ganz wichtiger Schritt, um dann auch ersten Kunden auch Muster geben zu können aus dieser Pilotfertigung, aber auch eine Lizenzierung vorzubereiten oder eine Skalierung in größere Maßstäbe.
Ja.
Und das Schöne ist, dadurch, dass unsere Materialkosten so billig sind, muss man keine riesen Fabrik bauen, um Economy of Scale bei den Materialkosten zu bekommen, sondern auch eine Fabrik mit 200 bis 500 Megawattstunden ist von sich aus profitabel. Man braucht keine Gigafactories.
Ja, das wäre wahrscheinlich auch spannend, wenn Leute, die aktuell Fabriken in der Größenordnung betreiben, die eben länger laufen lassen können, wenn sie den vorderen Teil von euch lizenzieren.
Exakt, die Abschreibung, die Maschinen sind da, die sind noch in der Abschreibung. Man kann diese Fabriken refurbischen und eine Lebensdauerverlängerung erzielen und auf die modernste Technologie upgraden.
Ja, ja, das ist sehr spannend. Das heißt, aktuell ist die Fertigung, hat Laborcharakter und quasi Testcharakter, und jetzt soll der Übergang zu einer wirklich Fertigungslinie als nächsten oder als einer der nächsten Schritte passieren?
Das ist dann der übernächste Schritt. Wie gesagt, ja. Jetzt erstmal die Monolayer, Multilayer Pouchzelle und dann im übernächsten Schritt gehen wir von der handmanuellen, semi-automatischen Linie dann in eine automatisierte Pilotlinie.
Ja. Sehr spannend. Du hast jetzt auch schon über Einsatzmöglichkeiten gesprochen, dass gerade Luftfahrt oder überall, wo quasi leichte Batterien benötigt werden, das interessant ist. Kannst du darüber noch ein bisschen mehr sagen, welche Einsatzmöglichkeiten du siehst und wo wo es einen riesen Mehrwert hat?
Absolut. Ich meine, überall, wo es auf Gewicht und Kosten und CO2 Unabhängigkeit, aber auch um eine resiliente Lieferkette ankommt, kann man unsere Technologie einsetzen. Also überall. Nein, aber besonders gut geeignet ist es natürlich da, wo es aufs Gewicht ankommt. Und das ist ja alles, was mit Mobilität zu tun hat, mit Portabilität. Und bei der Mobilität, die werden wir nur dann CO2-frei bekommen, wenn wir sie elektrifizieren. Und elektrifizierte Mobilität gelingt nur dann, wenn wir sie mit Batterien ausstatten. Und wenn diese Batterien dafür sorgen, dass unsere Reichweiten signifikant größer werden, sowohl zu Land wie auch in der Luft. In der Luft zum Beispiel, dass durch leichtere Batterien überhaupt neue Geschäftsmodelle entstehen, weil dann Fluggeräte viel mehr Nutzlast tragen können oder weiter fliegen können, dann haben wir wirklich was erreicht. Und das ist auch genau das, was wir wollen. Wir wollen ja den CO2-Footprint senken. Das heißt, Fluganwendung, Mobilität ist sicher einer der wichtigen und auch, das sind auch die größten Industriezweige, die wir beliefern wollen. Aber auch portable Geräte. Hier geht es weniger um den CO2-Footprint, hier geht es zum Beispiel bei Power Tools, dass die Profis keine dicken Arme bekommen, wenn sie eine halbe Stunde lang mit ihrem Akkuschrauber unterwegs sind, sondern wenn sie einfach einen haben, der nur noch die Hälfte wiegt, ist das natürlich ein Riesenasset.
Ja.
Das sind eigentlich die Haupt-Einsatzgebiete und auch der Fokus, auf den wir schauen.
Und ich meine, du wirst jetzt auf keinen Fall irgendwas nennen können, aber seid ihr da schon in Kontakt mit interessierten Partys? Habt ihr da schon angefangen, die Fühler auszustrecken oder wurden nach euch schon irgendwie die Fühler ausgestreckt?
Ja, überall gibt es Fühler, auf jeden Fall. Ich meine, wenn jemand eine Vision hat, wie wir dreimal mehr Energie zum Drittel des Preises und einem Drittel des CO2-Fußabdrucks bei resilienter Lieferkette, dann erregt das natürlich erstmal Aufsehen und das ist genau das, was passiert ist. Und wir haben eine Reihe von Kontakten schon aufgenommen und die potenziellen Kunden warten auf die ersten Zellen, die wir dann gebaut haben im Pouchzellenformat.
Sehr schön.
Das Schöne ist halt, das rate ich auch, das eine sind PowerPoint-Präsentationen, aber das andere ist einfach, bei uns vorbeizukommen in Berlin-Adlershof, sich das anzuschauen, wo wir stehen und was wir hier machen. Das ist viel überzeugender und auch das Team kennenzulernen, die handelnden Personen zu sehen, wie wir hier Fortschritte machen.
Ja, also der Aufruf geht natürlich dann an alle HörerInnen, sich bei Ulrich zu melden und sich das Thema auf jeden Fall genauer anzuschauen. Du hast gerade schon Berlin-Adlershof gesagt und du hast auch viel über Luftfahrt gesprochen. Du hast im Vorgespräch auch erwähnt, dass es echt schön ist, dass der Firmensitz auch so eine Nähe zu einem Flugplatz hat.
Ja, genau. Das ist kurios. Wir sind hier in der Gerhard-Sedelmeier-Straße und auf dem Gelände war bis 1952 ein Flugplatz in Betrieb. Und zwar war das der zweite offizielle Flugplatz Deutschlands, der kommerziell betrieben wurde. Und das ist natürlich ein historischer Grund und eine gute Basis, um hier Batteriezellen zu entwickeln für die Luftfahrtindustrie.
Ja, das ist echt schön, wie sich dann manchmal der der Kreis schließt oder solche Sachen dann in der Nähe ansiedeln. Ja, ich habe noch eine Frage zum Schluss. Wenn sich jetzt jemand da großes Interesse hat, irgendwie zugehört hat und entweder ja darüber mehr erfahren möchte, mit euch in Kontakt kommen möchte, wie kann man das am besten tun?
Ja, am besten geht es über ein Mail an mich, ulrich@theon.de, und dann freue ich mich sehr, dass ich die Frage selbst beantworte oder das einem Kollegen und einer Kollegin weiterleite, sodass dann ein Kontakt entsteht und wir dann diesen Kontakt ausbauen.
Super, das ist wirklich toll, wie offen du und ihr da seid. Und da kann ich nur empfehlen, sich bei euch zu melden. Das ist ein super, super spannendes Projekt. Und ja, herzlichen Dank, dass du heute da warst und so viel über so viel geteilt hast, dir so viel hast über die Schulter schauen lassen. Das ist wirklich unglaublich beeindruckend, was ihr da baut. Und ich wünsche euch weiterhin ganz, ganz viel Erfolg und freue mich extrem darauf, zu lesen, dass die ersten Dinge im Markt auftauchen und funktionieren.
Ja, vielen Dank, Gregor, auch für dein Interesse und auch an die Zuhörerschaft für das Interesse. Ich hoffe, es war spannend und ich will nur eins in Erinnerung rufen. The future is sold for.
Das war das Gespräch mit Ulrich. Vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert gerne den Podcast, damit wir uns in der nächsten Folge wieder hören. Bis dahin, eine gute Zeit.